Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie jedes Mal, da sind wir wieder. Jede Woche vom Neuen. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Hallo Axel. Jeden Montag, wir sind immer dabei, jeden Montag. Ist nicht immer ganz einfach, ne? Das immer entsprechend vorzubereiten, vielleicht auch mal für unsere Hörer. Ja, wir haben uns das zum Ziel gesetzt. Wir haben jetzt 2,5 Jahre durchgehalten und es ist nicht immer ganz einfach, muss man sagen. Ja?
Genau, da wollte ich gerade darauf hinaus. 135 Wochen hintereinander, jede Woche geliefert, ob Urlaub oder kein Urlaub, ob schlechtes Wetter, ob gutes Wetter. Wir haben immer geliefert. Und das ist gut. Uns macht es weiterhin Spaß und wir freuen uns, euch da draußen immer auch neue Themen zu präsentieren. Und so haben wir uns heute auch wieder ein Thema rausgesucht, was Neues, was wir noch nicht hatten, wo wir jetzt auch kein Update geben, sondern ganz neu damit starten. Wir haben uns heute mal die Bio-Siegel oder Qualitätssiegel rausgesucht im Bereich Lebensmittel. Also das kurze Abgrenzung, wir gucken uns nur die Lebensmittelsiegel heute an und nicht irgendwelche Textilsiegel oder spezielle Siegel. Es gibt spezielle Siegel nur für Kaffee zum Beispiel. Da schauen wir heute nicht drauf, sondern so allgemein auf die Lebensmittelsiegel. Und da wollen wir mal ein bisschen Struktur in die ganze Vielfalt der Siegel reinbringen. Was machen die Siegel? Was sagen die aus? Womit beschäftigen die sich? Welche gibt es? Welche wichtigen gibt es und welche Sachen sollte man beachten aus unserer Sicht, wenn man mal so durch die Supermarktregale streift? Und da legen wir einfach, denke ich mal, los und schauen uns die Siegel mal an. Jens, dann hau mal rein.
Hau mal in die Tasten, ja. Ja, das ist, ich denke mal, für viele Zuhörer ist das ein Thema, was Sie natürlich kennen auf der einen Seite, aber eben vermutlich auch nur sehr oberflächlich kennen, weil sich keiner die Mühe macht, auch mal so richtig reinzuschauen, was sind das eigentlich für Kriterien, die dann Landwirte zum Beispiel erfüllen müssen, wenn sie sich bestimmten Verbänden anschließen. Ich hatte mal ein längeres Interview mit der Leiterin, der Ausbildungsleiterin von Demeter. Da kommen wir gleich zu Demeter und ich habe damals, das ist jetzt vielleicht 4, 5 Jahre her, habe ich diesen ganzen Kriterienkatalog mal durchgearbeitet. 120 Seiten, hat mir irgendwie 3 Abende gekostet. Und ich habe das jetzt auch nicht mehr alles präsent, was da drin stand. Aber es war schon so wenn ich so drüber nachdenke, war schon ein ziemlich harter Tobak, also sehr, sehr krasse Grenzen, die da einzuhalten sind. Und wir werden uns das ja gleich noch ein bisschen genauer anschauen. Aber für den Verbraucher, der jetzt so durch den Supermarkt streift oder der über den Wochenmarkt geht und dann sieht er da einen Demeter-Stand oder sieht einen Naturlandstand oder Biolandstand oder wie sie alle heißen, die meisten gehen ja dann natürlich davon aus, dass es irgendwie alles ähnlich, vielleicht ist Demeter ein bisschen besser oder Bioland, so vom Gefühl her. Ja, und wenn ich da einkaufe, ist es ein bisschen teurer, aber was bedeutet das dann konkret, ja? Also wenn ich jetzt einen Euro mehr ausgebe, was bekomme ich denn tatsächlich auch dafür? Und da, wenn wir durch den Supermarkt streifen, dann sehen wir da so ein EU-Siegel oder so ein deutsches Bio-Siegel. Und wir glauben, das ist dann eben Bio. Ja? Also wenn ich an meine Großmutter denke, die kannte das noch gar nicht. Für die war eigentlich im Prinzip alles Bio. Ja? Alles kommt irgendwie aus dem Boden oder vom Baum oder wurde irgendwie in Anführungsstrichen gejagt. Das macht man ja heute nicht mehr, außer Jäger, aber du weißt, was ich meine, ne?
Und das ist ja ziemlich verwirrend auch, ne? Du gehst in den Supermarkt, deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da so mal ein bisschen Struktur reinbringen. Du gehst in den Supermarkt und du siehst ja an jeder Ecke irgendein anderes Label, ne? Und das ist genau, was du sagst. Da steht irgendwie Bio drauf. Und dann denkst du irgendwie, ja, das muss doch gut sein, muss doch ökologisch sein. Und viele Labels geben sich ja auch den Anstrich der Glaubwürdigkeit, ne? Kauf mich, alles gut, ich habe hier alles getestet und achte aufs Tierwohl und was auch immer da passiert, ne?
Ja, und da wird ja auch viel frei erfunden. Also nicht nur im Bereich der Lebensmittel, sondern auch natürlich viel im Internet. Ja, da werden irgendwelche Siegel gebaut und gebastelt. Das nennt man ja in der Fachsprache Trust-Element. Also man baut damit Vertrauen auf zum Konsumenten oder zum potenziellen Kunden. Und natürlich nutzt man solche Dinge im Marketing. Aber wenn wir jetzt bei den Lebens- und Nahrungsmitteln sind, dann steckt natürlich da ein Anbau dahinter, da stecken möglicherweise Pestizideinsätze und so weiter dahinter. Und was bedeutet das konkret, wenn ich jetzt ein EU-Biosiegel habe oder ich habe jetzt ein Naturland, Bioland? Es gibt ja auch Discounter, die mittlerweile Bio-zertifizierte Produkte und nicht zu wenig in ihren Regalen haben. Ja, Naturland, Bioland und so weiter. Aber lass uns mal reinschauen, also diese EU-Bio-Siegel, was man ja in sehr, sehr vielen Produkten sieht.
Lass uns mal einmal nur mal ganz kurz, noch mal ganz kurz, bevor wir auf das Bio-Siegel kommen. Ich habe nämlich einmal reingelesen. Wusstest du eigentlich, jeder kann ein Siegel machen? Das ist nicht irgendwie, du sagst ja gerade so sehr viel mit Marketing, das ist nicht geschützt irgendwie. Also wir beide dürften jetzt auch ein Siegel rausbringen und sagen, Bio von Jens und Axel. Und
Ja,
wenn wir
klar.
das gut vermarkten und einer unsere Produkte kauft, weil da so ein Siegel drauf ist, dann
Ist das ein Qualitätsversprechen?
ist das ein Qualitätsversprechen. Auf jeden Fall. Naja, aber es war halt schon so, dass.
Können wir nach der Sendung mal überlegen, was wir da aus dem Hut zaubern?
Genau, demnächst findet ihr Produkte mit unserem Siegel.
Genau. Milieu oder Mikrobe? Das neue Qualitätssiegel für zertifizierte Lebensmittel, die eben pestizidfrei sind. Ja, dann müssten wir das aber auch alles untersuchen, Axel. Das ist ein Heidenaufwand und da können wir dann vielleicht auch in die Qualität der Siegel noch mal ein bisschen reingehen. Also, wie werden denn Stichproben gemacht? Ja, wie wird das kontrolliert? Ja, man kann natürlich vieles in so einen Zertifizierungskatalog stellen, aber wenn es niemand überprüft, ist es dann auch wiederum egal. Ja, und das ist schon ganz spannend, wenn man da in diese Verbände auch reinschaut, wie streng Dinge da reguliert werden. Und das ist eben beim EU-Bio-Siegel, was wir in den Supermärkten sehen, eben nicht unbedingt der Fall. Da garantiert das EU-Bio-Siegel, dass wir zum Beispiel keinen Einsatz von Gentechnik haben. Aber wie du dich erinnerst, wir haben das Gentechnikgesetz ja auch angefasst auf EU-Ebene. Das wurde ja auch schon ein wenig erweicht oder aufgeweicht, besser gesagt. Und so wird sich das dann auch in diese Siegel letztendlich mit hineinfiltrieren. Es gibt da bestimmte Vorgaben zu Pestiziden und Tierhaltung, aber nicht, dass das jetzt irgendwie bei Null wäre, sondern dass es da bestimmte Grenzwerte gibt. Und das ist ja das Fatale an der ganzen Kiste, ist ja, dass selbst wenn du die Grenzwerte einhältst, du kannst ja Pestizide addieren, du kannst ja verschiedene Pestizide nehmen und alle sind einzeln unter den Grenzwerten, aber dann in der Summe natürlich deutlich drüber und das wird wiederum dann nicht getestet. Also das ist ziemlich Schindluder, was da getrieben wird. Das ist aber eine Problematik der Umweltmedizin insgesamt, ja, mit der sozusagen Umweltmediziner und Therapeuten dann zu tun haben, weil klar, wir haben das, glaube ich, mal bei Erdbeeren analysiert, einer der toxischsten Früchte, die wir so haben, weil wir dort 10 bis 12 Pestizide gleichzeitig nachweisen können auf der einen Seite, auf der anderen Seite liegen die alle unter den Grenzwerten. Nur wenn ich jetzt, ne, nochmal gesagt, ne, ich habe jetzt einen Grenzwert bei 1,0, wenn jetzt ein Pestizid bei 0,8 liegt, ich habe aber 10 davon, dann liege ich bei 8,0, im Vergleich zu dem Grenzwert von 1,0 ist eine achtfache Erhöhung. Oder 800-fache Erhöhung, besser gesagt. Und ja, diese Sicherheit gibt uns so eine Aussage dann eben nicht, ne?
Ja, so sieht's aus. Ähnlich ist es ja. Also da ist das gleiche Problem wie bei Medikamenten. Wenn Ärzte ein Medikament verschreiben, ist ein Medikament wahrscheinlich hilfreich. Vielleicht erfüllt es auch seinen Zweck. Aber wenn man halt so einen Medikamentencocktail hat, wie viele Menschen, die 5, 6, 7, 10 Tabletten am Tag nehmen, da kann keiner die Nebenwirkungen, die dann im Körper passieren, kann halt keiner irgendwie bemessen und weiß, was dabei rauskommt nachher, ne?
So ist es eben bei Pestiziden auch. Ne? Wenn du einen Pestizidcocktail hast, dann
Klar.
den Summationseffekt, den kannst du nicht abschätzen. Ne? So, und das Gibt es auch noch dieses deutsche Bio-Siegel, aber das ist letztendlich auch nur eine Ergänzung des EU-Siegels, was letztendlich nur aussagt, dass die EU-Öko-Verordnung eingehalten wird. Ja, beim EU-Bio-Siegel kann man vielleicht noch dazu sagen, also kein Einsatz von Gentechnik auf der einen Seite, mindestens 95% ökologische Zutaten. So, was sind jetzt die 5%? Fragezeichen. Ja, das ist dann auch nicht näher definiert.
Oder auch das deutsche Bio-Siegel. Du sagst es eben, das ist so ein Zusatz. Und da ist es halt wohl, da steht halt dann sowohl, es sagt nichts aus über Regionalität der Produkte, es sagt nichts aus über Fairness in der Lieferkette, es sagt auch nichts aus über Tierwohlstandard. Also, das ist halt einfach nur, naja, vielleicht so ein bisschen.
Ich würde dir mal das Prädikat geben, very basic. Ja, also da geht sozusagen dieses ganze Qualitätsversprechen eigentlich erst los. Und dann muss man eben genauer hingucken, wer wirklich biologisch sich ernähren möchte. Wer sich wirklich bio ernähren möchte, der muss dann schon auf andere Gütesiegel achten.
Oder wenn man auf Bio achten will und schon vorweggenommen hier an euch da draußen, wenn ihr einen guten, vertrauenswürdigen Landwirt in eurer Umgebung habt und ihr wisst, wie er anbaut, wie er erntet, wie er die Tiere hält, dann kann man da auch schon, denke ich mal, regional, wenn man darauf achtet, auch schon gute Produkte finden.
Naja, aber du weißt ja nicht, was auf die Felder geht, ne? Also von daher
Klar.
würde ich schon auch gucken, ist er einem Verband angeschlossen? Ja, gehört er zu den Landwirten, die eben sich zum Beispiel dieser Demeter- oder Bio-Naturland-Zertifizierung unterworfen haben? Und da müssen eben bestimmte Dinge eingehalten werden. Und da können wir ja mal so ein bisschen reingehen jetzt in diese Anbauverbände.
Auf
Zum
jeden Fall.
Beispiel eben Demeter. Demeter ist eine, interessanterweise sind die alle in Deutschland gegründet worden. Aber Demeter ist eine mittlerweile internationale Organisation, die in 60 Ländern unterwegs ist, wurde 1928 gegründet und setzt seit 1928 auf eine biologisch dynamische Landwirtschaft. Beruht auf den Prinzipien von Rudolf Steiner, ja, den der ein oder andere vielleicht aus anderen Ecken her kennt, nämlich aus der Anthroposophie. Und da spielt ja zum Beispiel auch die Waldorfpädagogik eine Rolle. Also wer auf einer Waldorfschule war, der kennt natürlich diesen Namen. Ein österreichischer Philosoph, Esoteriker, sagt man, und Begründer der Anthroposophie. Ja, nach diesen, ja, wie soll man sagen, nach dieser Philosophie, ja, Gedankengut wäre jetzt falsch gesagt, aber nach dieser Philosophie hat sich so ein Hoforganismus-Konzept entwickelt, nachdem sich eben diese Demeterhöfe dann entsprechend orientieren.
Ja, auf jeden Fall. Und du sprachst gerade an, ich gucke hier gerade auf meine Aufzeichnung. Du fängst natürlich ganz oben an in dem Regal, weil dieses Biosiegel von Demeter gilt als eins der anspruchsvollsten Biosiegel überhaupt, weil es halt sehr, sehr hohe Anforderungen an Tierhaltung und auch an den Hofkreislauf hat. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn man auf die Produkte dann achtet. Dann hat man, wie du eben sagtest, bestimmte Kriterien, die eingehalten werden. Du hast eben gerade gesagt, 120 Seiten Kriterien, die du durchgegangen bist. Wer das einhalten will, der hat wahrscheinlich, wenn er es einhält, auch berechtigt nachher so ein Siegel und so eine Zertifizierung. Und
Und vor allen Dingen, Axel, auch einen anderen Preis. Ja? Aber
definitiv.
es muss ja am Ende der Preis auch akzeptiert werden. Wir haben heute Preissteigerungen bei Mieten und so weiter, die sind gigantisch. Und dann schaut man natürlich, wo kann man hier und da mal einen Euro sparen. Und da wird dann ganz gerne natürlich auch bei den Lebens- und Nahrungsmitteln gespart. Was vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist. Gerade wenn man sich eben in Studien umschaut, wie zum Beispiel eben die schon erwähnte Pestizidbelastung dort ist. Ne?
Aber wenn wir darauf.
Naturland könnte man hier mit Demeter in einem Atemzug vielleicht nennen, aber auch international, auch in 60 Ländern unterwegs, 125.000 Landwirte, die nach Naturlandkriterien anbauen. Dazu gehören aber nicht nur die Landwirtschaft und die Tieraufzucht oder Tiermast, sondern auch Imker und Aquakultur und auch Fischereibetriebe unter Naturland. Und Naturland hat auch noch mal ein extra zusätzliches Siegel entwickelt, nämlich das Naturland Fair Siegel, wo man so sich einfach mit dem Fair Trade zusammengetan hat und hat hier noch mal den Kriterienkatalog dadurch entsprechend ergänzt und noch mal so ein extra Zertifikat rausgegeben. Also dass eben nicht nur die Rahmenbedingungen des Anbaus, sondern dass die Bauern in Südamerika, wo auch immer, da entsprechend fair bezahlt werden. Kakao, Bananen und so weiter.
Und Naturland als Ergänzung zertifiziert auch Holz und auch Textilien. Gucken wir heute nicht drauf, aber nur so der Vollständigkeit halber, die kümmern sich halt auch noch um solche Sachen.
Ja, und wo du sagst, oberes Regal, dann würde ich auch Bioland noch damit reinnehmen. 1971 gegründet, 8000 Betriebe, die unter diesen Kriterien arbeiten. Ökologischer Landbau, nachhaltige Lebensmittelproduktion wird hier groß geschrieben. Und es gibt einige Discounter sogar, die mit Bioland zusammenarbeiten, wie zum Beispiel DM oder Rewe, wo man sehr viele Bioland-Produkte auch findet.
Ja. Und dann lass uns mal reinschauen. Du sagtest das ganz am Anfang, Demeter am höchsten zertifiziert. Lass uns da mal so auf die Zusatzstoffe gucken. Also, weil wir wollen ja immer mal reinschauen und in der Vorbesprechung hatten wir ja auch gesagt, Demeter hat die strengsten Kriterien, was die Zusatzstoffe angeht.
Genau, da kann man vielleicht das ganz gut dran auch dran festmachen, wenn man das so sich tabellarisch mal anschaut. Also erlaubt an Zusatzstoffen bei Demeter 13 bis 15. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, welche das sind. Das können wir vielleicht in einem Update nochmal machen. Bei Naturland und Bioland sind es 20 bis 25. Und bei dem EU-Siegel sind es dann schon plus 50.
Ja.
Also deutlich mehr Zusatzstoffe erlaubt als in den drei genannten. Dann haben wir den Einsatz von Nitrit, Pökelsalz und Phosphate. Phosphate als Dünger bei EU-Biosiegel zum Teil erlaubt, bei Bioland stark eingeschränkt, Naturland stark eingeschränkt und bei Demeter sogar komplett ausgeschlossen. Das heißt, sie dürfen gar nicht mit Phosphaten düngen. Zusatz zu Fleisch, Nitrit, Pökelsalz als Konservierungsmittel. Im EU-Siegel komplett erlaubt, bei Bioland teilweise eingeschränkt erlaubt, bei Naturland auch eingeschränkt erlaubt und bei Demeter eben sehr stark eingeschränkt. Also daran kann man den Unterschied dann auch ein Stück weit schon messen. Ja, Phosphate als Dünger sind jetzt erstmal per se für den Menschen nicht kritisch, kritisch eher für die, ja, für die Ländereien, zum Beispiel Algenblüten oder O2-Mangel in Seen, also das Umkippen von Binnenseen oder von Teichen und so weiter. Das wäre jetzt das Thema bei den Phosphaten. Und bei Nitrit-Pökelsalz, da sind wir natürlich schon bei einem ernsthaften gesundheitlichen Thema.
Ich habe auch mal nachgeschaut noch bei den Zusatzstoffen. Es ist bei Demeter total verrückt, also finde ich so. Also wenn jetzt irgendein Produkt Demeter zertifiziert ist, dann dürfen die noch nicht mal Zitronensäure verwenden, sondern müssen organischen Zitronensaft verwenden, also frisch gepressten Saft in den Produkten verwenden. Also noch nicht mal Zitronensäure ist erlaubt. Also finde ich schon sehr, sehr krass, sehr krasses Kriterium. Aber natürlich hat man dann halt auch eine sehr, sehr hohe Qualität.
Ja, und da bleiben wir mal ganz kurz bei der Qualität. Also Qualität in Bezug auf was? Auf Nährstoffe, aber eben auch, ne, ich habe ja gerade versucht, diesen Link zum Thema Gesundheit mal zu legen. Wenn man jetzt mit diesem Nitrit-Pökelsalz Fleischwaren bei Demeter komplett ausgeschlossen, da muss man vielleicht zwei Dinge mal voneinander trennen, nämlich Nitrat und Nitrit. Nitrat ist ja natürlicherweise in vielen Gemüsesorten enthalten. Und wird in der Mundhöhle sofort umgewandelt. Das ist natürlich bei Nitrit nicht der Fall, denn das landet letztendlich im Magen. Und im Magen kann es sich dann verbinden mit bestimmten Aminen. Und wenn die sich verbinden, dann entstehen Nitrosamine. Und wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann ist das ein Kanzerogen. Also Stichwort Magen-Darm-Krebsarten könnten wir jetzt alle aufzählen, unterschiedlichste Krebsarten. Aber wenn wir so über das Thema nachdenken, Fleischkonsum, Red Meat Consumption, also rotes Fleisch und Darmkrebs, da gibt es ultra viele Studien. Ja? Aber was diese Studien nie wirklich differenzieren, ist dieses Nitritpökelsalz. Ja, also sprechen wir jetzt über Zervelatwurst oder sprechen wir über weißes Hühnchenfleisch von einem Demeter-zertifizierten Hof oder sprechen wir jetzt über, weiß ich nicht, Demeter-zertifiziertes argentinisches Rindfleisch? Ja? Das wird in den Studien nie gemacht. Ich habe jetzt gerade die aktuelle Studienlage mir mal genauer angeschaut, weil ich da eine wissenschaftliche Arbeit geradezu anfertige. Und das ist ziemlich auffällig, dass das nicht passiert. Was wir sehen ist, dass mit zunehmendem Fleischkonsum schon auch Darmkrebs exponentiell steigt. Ja? Also es ist wahrscheinlich, irgendwo haben wir so eine Grenze. Aber wenn du das nicht differenzierst, rotes Fleisch, weißes Fleisch, gepökeltes Fleisch, na, so konserviertes Fleisch, dann hast du eigentlich keine wirkliche Aussagefähigkeit. Ja?
Und lass mich dazu noch eine Anmerkung machen, was du eben angesprochen hast, die Qualität. Ganz oft ist es ja so, dass so dieses verarbeitete Fleisch in Discountern, in Supermärkten, wenn Menschen hingehen und sagen, ja, ich muss aber jeden Tag ein Stück Fleisch auf dem Teller haben und dann die Erwartung haben, ja, das muss auch noch günstig sein. Für 3, 4 Euro ein Steak auf dem Tisch zu haben, dafür aber jeden Tag. Dann ist es nicht verwunderlich, wenn es dadurch nachher irgendwann mal zu Entzündungen im Körper kommt, weil der Fleischkonsum auch zu hoch ist. Und ich bin der Meinung, dass man sich auch qualitativ gutes Fleisch leisten kann, wenn man halt, wie du gerade sagst, diesen Fleischkonsum nicht überbordet, sondern halt vielleicht wie früher einmal die Woche Fleisch isst.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist jetzt Glauben, das ist nicht Wissen. Ja, es ist eine Vermutung, eine Hypothese, die ich habe, dass es wirklich das konservierte Fleisch ist. Also das verarbeitete Fleisch, konservierte Fleisch. Weil das haben ja Menschen nie gegessen in der Form. Ja? Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Fleisch am Ende ein Karzinogen ist. Ja, und das ist ja durchaus auch von der WHO und von der IARC, das ist diese eine Untergesellschaft von der Weltgesundheitsorganisation, die hat ja eben verarbeitetes Fleisch auch als Gruppe 1 Karzinogen eingestuft. Und deswegen würde ich, wenn, wie du gerade gesagt hast, wenn ich dann mal Fleisch essen möchte, und Fleisch hat viele Vorzüge in Bezug auf Nährstoffe, Mikronährstoffe, dann lieber zweimal die Woche Demeter zertifiziert, als jetzt jeden Morgen den Aufschnitt, die gepökelte Salami und so weiter, da würde ich dringend von abraten.
Würde ich mitgehen, würde ich auch genauso sehen. Lass uns noch einmal, du hast gesagt, du hast auch noch ein, zwei Studien rausgesucht. Ich wollte gerade noch mal, bevor wir dazu kommen, noch mal kurz auf die Siegel schauen, und zwar die Futterherkunft. Das ist auch ein Kriterium bei Demeter Naturland oder auch Bioland. Bei Demeter ist es so, dass 100% Bio an Futter verfüttert wird an die Tiere und kein konventionelles Futter erlaubt ist als Kriterium, während zum Beispiel bei Bioland maximal 5% auch konventionelles Futter erlaubt ist. Und deshalb ist wahrscheinlich Demeter wirklich ganz, ganz oben im Regal.
Ja, und das hat natürlich viel, viel Auswirkungen auch auf unsere Gesundheit, klar. Und umso mehr du dabei mischst, umso artfremder das Ganze wird, umso schlechter für die Absorption und für unsere Darmgesundheit, für das, was letztendlich in unseren Blutgefäßen landet und sich da verteilen muss, ja, und von Zellen aufgenommen wird. Von daher, wenn man es sich leisten kann, dann würde ich die Treppe der Biosiegel nach oben raufgehen.
Auf jeden Fall. Und je nachdem, wo und wie man es kauft, muss es auch nicht immer das Teuerste sein. Also manchmal ist Demeter auch gar nicht das Teuerste. Also ist halt einfach so. Ist zwar oben im Regal, aber trotzdem ist nicht immer das Teuerste. Ich kaufe zum Beispiel Demeter-zertifiziertes Roggenvollkornmehl für mein Brot und das ist im Supermarkt nicht das teuerste Mehl. Ist so.
Ja, da muss man dann vielleicht mal ganz genau auf die Preise schauen, ein bisschen vergleichen und so. Ja. Genau, du hast vorhin die ein, zwei Studien erwähnt. Ich habe mir mal Folgendes angeschaut, und zwar ein EU-Report zu den Pestiziden in Nahrungsmitteln. Die kommen, glaube ich, alle 2 oder 3 oder 4 Jahre kommt da so ein Report raus. 2023 war der letzte Report in Bezug auf die Pestizide in Lebensmitteln. Da hat man 13.246 Proben genommen und hat 741 Wirkstoffe analysiert. Interessant sind die Ergebnisse. In 96,3% waren alle untersuchten Proben innerhalb der Grenzwerte. Also wir haben offiziell haben wir kein Problem. Sie sagen auch, Importware aus Nicht-EU-Ländern haben dreifach höhere Werte, also dreifach deutlich höher als die entsprechenden Grenzwerte. 42% der Proben, die da untersucht wurden von diesen 13.000, hatten einen Rückstand, also in minimalster unter den Grenzwerten liegenden Mengen. Und 25% hatten mehrere Wirkstoffe. Die höchsten Belastungen haben sie gemessen bei Zitrusfrüchten, bei Paprika, bei Äpfel und bei Birnen. Und auch interessant, Glyphosat, ja jetzt vor kurzem um 10 Jahre verlängert, Pflanzenschutzgift, 97,9%, und da bin ich dann stutzig geworden, waren ohne Glyphosat Rückstände.
Kann man sich fast gar nicht vorstellen, dass 97% ohne Glyphosat Rückstände ist, wenn irgendwie eine andere Statistik sagt, dass 80% der eingesetzten Pestizide mit Glyphosat beigesetzt haben. Also es ist halt.
Ja, die entsprechende Behörde kommt dann, also die EFSA kommt dann zu dem Ergebnis, dass die geschätzte bedingte Exposition, ernährungsbedingte Exposition gegenüber Pestiziden als sehr, sehr, sehr gering eingestuft wird. So, das ist ungefähr so, als wenn, na, ich kann mich erinnern, in Leverkusen ist mal diese Müllverbrennungsanlage hochgegangen vor ein paar Jahren, kann sich noch erinnern.
Ja, ist
Ja.
kein, nichts in die Umwelt gekommen. Also Kai ist
Überhaupt nichts, ja. Man konnte
ganz.
3 Tage die Fenster und Türen nicht aufmachen. Das habe ich dann gehört von Anwohnern. Punkt eins. Abends in den Tagesthemen kam dann, es gab zu keinem Zeitpunkt ein Problem für die Anwohner. Und 6 Monate später, als die Berichterstattung längst schon woanders war, da haben die Holländer dann hohe Toxinwerte im Rhein gefunden und haben dann mal in Köln und Leverkusen mal angerufen, gefragt, was denn da los ist. So, also deswegen wird man dann immer ein bisschen stutzig, wenn man so eine Studie liest. Ich habe mir dann natürlich zwei, drei weitere Studien, Kritikstudien dazu angeschaut. Also zum Beispiel geht dieser EU-Report immer von Grundannahmen aus, also statistische Grundannahmen. Und die sind natürlich so gewählt, ne? Wir erinnern uns noch an die WHO-Grundannahmen zu der Infektionsrate. Ja, vor einigen Wochen haben wir das mit unseren beiden Statistikexperten da diskutiert. Und wenn man allein sich die Grundannahmen dann anschaut, das müsste man dann hier machen, ja, dann wäre das wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis wie auch bei dem Corona-Thema. Naja, auf jeden Fall auf der einen Seite diese Grundannahme, die möglicherweise schon kritisch ist. Dann das Thema der, gerade wie gerade erwähnt, der Cocktaileffekte. Ja, die Cocktaileffekte werden überhaupt nicht berücksichtigt. Also 1 und 1 und 1 und 1 und 1 zusammenzählen. Dann haben wir hier auch nur modellhafte Annahmen. Ja, also hier werden statistische Modelle erarbeitet, und daraus werden dann eben diese Aussagen. Bin kein Statistiker, deswegen kann ich das nicht genau erklären, wie es gemacht wird, aber wir haben, glaube ich, verstanden, Axel, wir beide zumindest, dass diese Grundannahmen, dass man sich die schon mal ganz genau anschauen muss. Und dann haben wir sehr viele sogenannte Biomonitoring-Untersuchungen. wo man sich also kleine Kohorten anschaut, ne? Also nicht hier 13.000, sondern vielleicht eben 300. Und wenn man diese 300 dann überprüft und lässt die mal morgens den ersten Morgenurin mal ins Labor schicken, dann finden wir nahezu in 100% der Proben Glyphosat. Ja, Glyphosat wird ausgepinkelt oder Pestizidmetabolite werden ausgepinkelt, nicht nur von Glyphosat, sondern auch von anderen Pestiziden. Ja, und das muss nicht nur konventionelle Nahrung sein, das kann auch durchaus Biosiegel sein, also auch hochwertige Biosiegel, weil wir natürlich Kontaminationen haben. Wir haben Kreuzkontamination, also so, man nennt das in der Fachsprache Drift, ne, dass das also driftet von einem Feld zum nächsten Bauern sozusagen, dann in den Kreislauf eingeht und dann eben auch in den Feldfrüchten des Demeterhofs durchaus nachweisbar ist. Also es ist unterm Strich gesagt keine hundertprozentige Gewähr, aber alles, was man so an Studien so dazu lesen kann, sag mal, würde ich jetzt mal einschätzen, ganz grob, ja, dass wir hiermit das Risiko 70, 80% auf jeden Fall reduzieren.
Auf jeden Fall. Also bin ich bei dir. Manche Sachen kann man halt nicht vermeiden, wie du gerade sagtest, wenn halt ein Biohof seine Felder, viele Felder hat und hinter seinen Feldern beginnen halt die Felder eines konventionellen Bauern. Das kann man halt nicht vermeiden, was der Wind oder was der Regen dann halt über die Felder weht und rüberträgt. Ist einfach so, aber man kann halt schon, wie du sagst, beim genauen Hinsehen schon qualitative Unterschiede feststellen und damit natürlich auch seine Last an Pestiziden verringern, die man zu sich nimmt.
Und wer mal zum Beispiel an der Nordsee mal Urlaub gemacht hat, ich komme ja von der Nordsee, da haben wir ganz, ganz viele Felder. Der weiß, dass es da immer Wind gibt. Ja? Wenn der Bauer seine Pestizide aussprüht, dann landet das eben auch neben den Feldern, auf den Straßen, in den Gräben, aber eben auch zum Teil beim nächsten Bauern. Das ist dieser Drift.
So sieht das aus. Ja, dann.
Ja, ich würde sagen, wir haben so einen ersten kleinen Einblick gegeben, ne? Aber wir vertagen uns auf den zweiten Teil, würde ich sagen, ne? Wo wir dann vielleicht
Definitiv.
uns die Kriterienkataloge noch mal ganz genau anschauen oder vielleicht uns auch einen Gast einladen, der uns da vielleicht ein bisschen tieferes Wissen auch noch liefern kann, weil es schon eine spezielle Materie. Ja, da muss man theoretisch auch jeden Tag eigentlich mit zu tun haben, um das auch alles genau einschätzen zu können. Wir sind ja beide auch nur Verbraucher in Anführungsstrichen, Axel.
Und demnächst aber vielleicht auch Siegelbesitzer.
Ja, natürlich, klar.
Wer weiß, wo es hinführt.
Ja.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt einige paar gute Internetseiten. Alles das, was wir recherchiert haben, das stellen wir euch natürlich zur Verfügung in den Shownotes. Da gibt es auch eine Orientierung von der Bundesregierung, siegelklarheit.de zum Beispiel. Da sind aber wiederum keine Lebensmittel drin, aber andere Siegel sind da besprochen. Wir werden viele Sachen verlinken, wer da mal ein bisschen tiefer einsteigen kann. Und wie der Jens es gesagt hat, wir werden nochmal einen zweiten Teil, nochmal ein Update bringen, vielleicht mit einem Experten, wo wir dann nochmal ein bisschen tiefer in die ein oder andere Materie einsteigen können.
Genau, und die Studien packen wir auch noch in die Shownotes. Also wer da mal einen tiefen Schluck aus der Pulle nehmen will, der kann sich da mal mit der Nase reinarbeiten.
Auf jeden Fall. Jens, vielen Dank. Wieder mal 136 Folgen, wenn wir die jetzt rausbringen. 136 Wochen. Vielen, vielen Dank. Euch da draußen auch. Vielen, vielen Dank für schon mal 2,5 Jahre hören. Es geht weiter. Also nicht, dass ihr denkt, dass wir jetzt hier irgendwie 2,5 Jahre Schluss machen. Nein, wir machen weiter.
Auf die
Ihr
nächsten 136.
auf die nächsten 136 Folgen. Also, macht ein bisschen Werbung für uns, lasst uns Kommentare da und ein Like und abonniert uns und hört nächste Woche wieder rein. Vielen Dank, bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, ciao, tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst.
Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.